Ein Mann geht zum Urolog. Der Urolog sagt ihm, hören Sie, Sie müssen einfach aufhören mit Onanieren. Und er sagt, ja, aber warum denn? Ja, ich kann Sie so einfach nicht untersuchen.
Stammtisch. Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss. RevLab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Stammtisch mit dem Manuel Schmid.
Hallo zusammen.
Mit dem Luca Zagei.
Hallo zusammen.
Und mit mir, ich bin der Stefan Hütte. Vielleicht müssen wir das vorausschicken. Bei uns im Büro ist es sehr, sehr heiß. Mhm. Und wir finden, wir haben es gerade lustig und es geht uns gut, aber wir sind nicht sicher, ob wir das wirklich aufnehmen sollten, was so gerade am Laufen ist. Ihr habt euch letztes Mal sehr zahlreich auf unseren Podcast gemeldet. Der hat geheißen Sex and the Church. Wir brauchen Orgien.
Jawohl.
Und dort hat es recht kontroverse Rückmeldungen gegeben. Gell, Manu, du hast auch einiges abbekommen.
Ja, ein paar irritierte Rückfragen auch, ja. Aber auch im Blick auf meine Rolle in dem Ganzen. Beziehungsweise auf meine abwesende Rolle im zweiten Teil.
Stimmt, du bist ja sehr still geworden.
Hat sich ein bisschen zurückgehalten.
Ja, und die Zurückhaltung sollte man nicht unbedingt als schweigende Zustimmung deuten, weil ich bin mit vielem nicht wirklich glücklich gewesen, aber ich habe nicht den Einstieg ins Gespräch irgendwie nicht mehr gefunden und habe argumentativ nicht gewusst, wo ich anfangen soll, wie es dann so in Richtung Orgie abdriftet ist und ich dann nicht mehr genau gewusst habe, wie ich das jetzt, soll verbinden mit meiner Lebenserfahrung und sexualethischen.
Jetzt bist du ja eine Woche älter und weiser. Und was würdest du uns jetzt sagen?
Ja, jetzt müsste natürlich der Matthias am Tisch sitzen und sagen, was er denn damit gedacht hat, im Blick auch auf eine, sag jetzt mal, gleich weitgehend bürgerliche Zuhörerschaft und vor allem bürgerlich orientierte Mitgliederbasis von der Kirche. Was bedeutet jetzt das Statement für die Wichtigkeit von Orgie? Oder wie hat er sich jetzt das vorgestellt? Also, dass
ich bin
jetzt
froh,
da
dass du das mit dem Bürgerlichen erwähnst, weil ich habe recht viele Rückmeldungen bekommen, dass ich mich so über Kleinbürger und so lustig gemacht habe. Mm. Ja, das habe ich auch voll beabsichtigt und extra gemacht. Das habe ich schon ernst gemeint. Aber ich habe mit dem Kleinbürgerlichen nicht irgendwie jetzt bestimmte Personen gemeint, sondern ich habe so eine Mentalität gemeint, wo man irgendwie findet, solange man den Schein gegen aussen wahrt und alles normal aussieht, ist eigentlich wurscht, was hinter verschlossenen Türen läuft. Und das ist so eine Mentalität, die ich irgendwie komisch finde. Da stand ich auch dazu. Aber ich kann mit dem überhaupt nicht irgendwie Herr und Frau Müller beleidigen.
Mm, aber das, ich meine, da sind wir ja auch völlig einig. Das finde ich natürlich auch schwierig und das ist vielleicht auch genau eine Gefahr von dieser vielleicht moralisch relativ eng gefassten bürgerlichen Grundhaltung, dass es eben dann manchmal zu einem Doppelleben verleitet oder dass dann eben so, sage ich jetzt mal, Scheiße an die Oberfläche kommt, wie es jetzt passiert ist auf höchster kirchlicher Ebene. Das ist natürlich eine Gefahr von dieser Mentalität, aber es gibt ja nicht nur Gefahren, es gibt auch unbestritten, ich würde jetzt mal sagen, die bürgerliche Ehe bei all diesen schwierigen Geschichten, die es gibt und auch bei allen Fragezeichen, die man anbringen muss, ist immer noch ein relativ starkes Erfolgsrezept. Also es gibt immer noch sehr viele Leute, die glücklich oder mehr oder weniger glücklich in so einer Konstellation leben und wo auch wo das auch für ein erfolgsversprechendes und zukunftsträchtiges Rezept haltet, oder? Und nicht unbedingt würdet ausweichen auf Orgien und offene Beziehungen.
Ich als ehemaliger Marktforscher würde mich schon wundern, wenn ich so eine quantitative Erhebung würde machen von einem Swingerclub, um zu schauen, was für Personen es sind. Aber, also ich fände es einfach spannend, oder? Ja, wir sehen sehr oft nur einen Bruchteil von dem. Also es ist alles, was mit Sexualität und Intimität zu tun hat, wird sehr gut kaschiert, oder?
Und vielleicht geht es ja dort genauso kleinbürgerlich zu, wie bei denen, wo ich mich letztes Mal darüber lustig gemacht habe. Ich glaube, was mir noch wichtig ist, um so mit dem Thema abschließen und dann nachher auch zum Neuen übergehen, ich habe eigentlich nicht sagen, wir sollten irgendwie ausschweifende Sexorgien feiern, wo wir irgendwo, ich weiss nicht, alle zusammen miteinander irgendwas machen, was ganz lustig ist oder so. Sondern ich habe den Gedanken interessant gefunden, den Matthias aufgeworfen hat, dass man vielleicht eine Ventilfunktion braucht. Manchmal. Gerade dann, wenn man Sachen muss unterdrücken oder nicht kann öffentlich dazu stehen oder zugeben. Und letztes Mal haben wir das ja wirklich in einem Zusammenhang besprochen, wo es eben gerade darum ist gegangen, dass alles immer muss unter dem Deckel bleiben, dass der Schein muss gewahrt werden und so. Ja. Und ich glaube schon, dass man kann zeigen, dass es in der Geschichte immer wieder institutionalisierte Versuche hat gegeben, in der Gesellschaft Luft zu schaffen für genau den Überdruck, der dort entsteht. Und mit dem meine ich jetzt gar nicht nur etwas Sexuelles übrigens, sondern wirklich einfach generell, wenn die Gesellschaft und die Erwartungen von der Gesellschaft so verhaltensnormiert sein, dann brauchst du irgendwo Ventil. Und diesen Gedanken habe ich sehr stark gefunden und ich habe auch den Matthias eigentlich immer in diesem Sinn verstanden.
Ja.
Und heute eine reine Männerrunde, ist das ein Zufall?
Ja, wir reden über Political Correctness in einer reinen Männerrunde und ja, wie das immer so ist in einer Männerrunde, man hat auch eine passende Ausrede. Unsere liebe Kollegin Friederike ist krank und hat sich müssen abmelden für unsere Runde. Friederike, auf dem Weg ganz, ganz liebe Grüße, wird schnell wieder gesund. Und wir freuen uns auf dich, wenn du wieder zurück bist und ein bisschen für Sitte und Anstand schaust bei uns. Es ist natürlich jetzt tatsächlich komisch. Also wir haben gesagt, wir wollen über Political Correctness reden. Und was machen wir? Hocken zu dritt als Jungs hier.
Weise Jungs.
Ja, genau. Nicht weise, aber so, weise nee, Jungs.
Mit so Yes, ja.
Ja, genau. Aber wir sind ja auch Gesellschaftsteilnehmer. Und das ist vielleicht gerade ein Effekt von dieser, vielleicht von einer sehr überstiegenen Political Correctness, dass man das Gefühl hat, es gibt einen Gesellschaftsteilnehmer, der vielleicht traditionellerweise zu den Siegern von der Geschichte gehört, wo eigentlich ihr Recht auf Meinungsäußerung dann schon fast verspielt haben, indem sie eben zum Beispiel weisse Männer sind oder so, dass man sagt, dass man das Gefühl hat, ja, die können gar keinen substanziellen Input mehr bringen, weil das sind quasi, die gehören zur Unterdrückerkaste und sollten zuerst mal Schnauze tief machen. Oder? Und das muss ja nicht sein. Oder?
Geht das manchmal auf den Sack?
Ja, voll. Ja, voll. Also, auch wenn ich natürlich jetzt nicht würde zögern zum Zugestehen, dass es geschichtlich Gefälle gegeben hat in der Gesellschaft und bis heute auch gibt und dass natürlich jetzt wir als weisse Männer sicher in den meisten Hinsichten auf der Gewinnerseite von dem Gefälle stehen, oder? Aber ich finde einen Weg, es gibt, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie eine gesellschaftliche Verständigung gibt oder eine Lösungsfindung, wenn nicht alle irgendwo ihren Input können bringen und ihre Gedanken können äußern, oder?
Ja, du hast jetzt vorher das so, ja, wie soll ich sagen, du hast jetzt etwas mit Political Correctness verbunden, wo so quasi wie ein Stück weit, ich sage jetzt mal so ein bisschen ein Bashing vom weissen Mann ist, oder? Ich habe so in der Vorbereitung ein bisschen über das anfangen nachzudenken. Ich habe ja eigentlich den Begriff gebracht und gesagt, komm, wir reden mal über Political Correctness, weil es ist ja im Moment gerade so viel rum. Mit Rassismus, mit Schokoküss, mit auch Sexismus, wo läuft, oder? Und ich habe dann gemerkt, eigentlich ist das ein ganzes schwieriges Wort, das alles unter Political Correctness zu besprechen. Und ich möchte kurz vielleicht sagen, warum. Wenn wir sagen Political Correctness, dann klingt das so, als wäre irgend so ein pedantischer Verwalter dahinter, wo jetzt schaut, ob wir unsere Wörter richtig brauchen und ob wir es richtig sagen und ob es eben korrekt ist. Mhm. Wenn wir jetzt irgendwie würde sagen, wir könnten über Fairness reden,
ja,
dann wäre es vielleicht schon etwas ganz anderes. Oder?
Ja.
Und das wäre wahrscheinlich etwas, wo man wie würde sagen, nein, also politisch fair oder sozial fair, das möchte ich eigentlich gerne sein.
Ja.
Politisch korrekt, das ist ja so etwas, das kann man ja so mit einer gewissen Nonchalance einfach vom Tisch hauen. Aber vielleicht könnten wir uns ja darüber verständigen, dass das, was wir eigentlich meinen, eine Art Fairness ist im Umgang miteinander.
Ja, voll. Es ist auch interessant, dass der Begriff Political Correctness, glaubst, wenn ich richtig informiert bin, eigentlich zuerst in, sage jetzt mal, sehr linken Kreisen auch als ein Spottbegriff oder Satirebegriff benutzt worden ist für Leute in der eigenen Reihe, die es jetzt wirklich wahnsinnig eng sehen oder ernst meinen und quasi sich gar keine sprachliche Freiheiten mehr gönnen. Das ist eigentlich ein ironisch aufgeladener Begriff gewesen, der genau die Assoziationen weckt, vielleicht auch bis heute. Und zum Teil auch dann bei mir manchmal fast ein bisschen so der Rebell weckt und sagt, ja, also wenn man mir allzu viele Regeln auferlegt, dann komme ich irgendwie plötzlich eine irrationale Lust über, um die Regeln zu brechen, oder? Aber wenn du von Fairness redest, natürlich will ich das, oder? Natürlich will ich das sein. Das anders finden wir nicht in Zukunft. Als pluralistische, fragmentierte Gesellschaft ohne Fairness geht es nicht weiter, oder?
Und wie hat er es erlebt in den letzten Jahren? Ist jetzt die politische Korrektheit also, ist sie wichtiger geworden? Also ich habe das Gefühl, zumindest medial muss man immer aufpassen, dass man, oder immer wie mehr aufpassen, dass man nicht irgendjemand auf irgendeine Art und Weise angreift. Mhm. Und ich weiß nicht, wie tut ihr es empfinden?
Also ich selber erlebe es, ehrlich gesagt, das wenig einschränkend, aber ich nehme immer wieder wahr, dass Menschen in meiner Umgebung, auch Freunde und Kollegen, sagen, man kann fast nichts mehr sagen. Und man hat irgendwie eine gewisse Gehemmtheit oder Angst, dann irgendwie selber sofort am sozialen Pranger zu stehen. Ich würde sagen, das ist nicht mein grundsätzliches Lebensgefühl, das ich habe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich mich nicht getraue, das zu sagen, was ich wirklich denke. Ich habe aber gemerkt, dass, wo die ganze Geschichte mit dem George Floyd ist aufgekommen und mit dem Racial Profiling und dem Rassismus, dass ich zuerst mal googeln, wie das man denn jetzt eigentlich Schwarze sagt. Mhm. Also welche Begriffe das okay sind.
Ja.
Ich bin zum Beispiel plötzlich nicht mehr sicher gewesen, ob man darf Schwarze sagen oder nicht.
Mhm.
Oder ob man muss People of Color oder wie auch immer. Oder? Mhm. Und ich finde das aber eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es eine Art Achtsamkeit ist und man sich auch Mühe gibt, das dann probieren richtig zu machen. Aber jetzt so eine generelle Verunsicherung könnte ich jetzt bei mir nicht festmachen.
Also ich habe das auch nicht grundsätzlich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich fühle mich durch die Grosswetterlage irgendwo wahnsinnig eingeschränkt in meiner Meinungsäußerung oder so. Das habe ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, ich glaube, es ist sehr stark milieubedingt auch. Ich glaube, es gibt Milieus in der Gesellschaft, in unserer Schweizer Gesellschaft, wo sehr, sehr unbefangen unterwegs sind, wo zum Teil auch rassistisch, sexistisch unterwegs sind oder tendenziell. Und das stößt nicht wahnsinnig an. Und dann gibt es Milieus, jetzt gerade in den Bildungsmilieus, in der Bildungsschicht, wo wahnsinnig fest auf das achtet und dann auch zum Teil vielleicht schon stattfindet, wo man sagen, da fühlen sich die Menge wirklich nicht mehr wohl, wie sie nicht mehr genau wissen, wie sie einen Gedanken jetzt äußern sollen, ohne irgendwo in ein Fettnäpfchen zu treten. Oder? Also ich habe das erlebt, ich habe an der Uni ein Seminar gehalten und dort mit einer Klasse sind irgendwie, weiß auch nicht, sind 20 Studenten gewesen oder so. Und die haben wir diskutiert an einem Abend ist es um Gender, Feminismus und Unterdrückungssystem und Patriarchat und so gegangen. Und ich habe mich richtig gefreut auf die Sitzung. Wir hatten einen super spannenden Text gehabt und haben das diskutieren. Und dann sind einfach die Leute, sind drei Viertel Männer gewesen in diesem Seminar und die Leute sind einfach still gewesen. Das ist die einzige Sitzung gewesen, die ich vorzeitig beenden musste. Und ich bin völlig vor den Kopf gestossen gewesen. Ich habe mich gefreut auf angeregte Diskussionen. Es war ein provokativer Text von der Dorothee Sölle und so, so ein bisschen Dampf gibt und so. Und ich habe gedacht, es gibt jetzt richtig lässige Diskussionen. Und dann habe ich dann die Leute nachher gefragt, bin auf Männer zugegangen und gesagt, du, was ist los mit euch? Warum habt ihr nicht diskutiert? Dann haben mir mehrere Leute gesagt, sie dürfen sich zu diesen Themen an der Uni nicht mehr äußern. oder? Wie sie quasi, einer hat gesagt, er sei schon so reingelaufen, dass er nachher praktisch vor der ganzen anwesenden Studentenschaft irgendwie geächtet worden ist oder so. Und mehrere Leute haben mir gesagt, sie dürfen sich nicht mehr äußern zu dem. Und das hat mich, also ich bin relativ naiv in die Situation hinein und das hat mir dann schon ein bisschen zu denken gegeben, dass ich mir überlegt habe, ja, also ist das denn jetzt klimaktisch so an der Uni, dass es so schwierig ist, über so Zeug zu reden? Also ich kann nicht, das muss nicht repräsentativ sein, die Erfahrung, ist ja klar, oder?
Aber also zumindest habe ich das Gefühl, dass die Lockerheit mit der Sprache in meiner Jugend sicher, also ich bin anders umgegangen und dann mit dem Erwachsenenwerden oder mit also gewissen Erfahrungen machst, merkst du, dass das Risiko grösser ist, dass du irgendjemanden verletzen kannst. Und ich glaube, das, was ich schade finde, ist, dass man dann, das Gespräch weniger sucht aus der Angst, dass du irgendwelche Fehler machst. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie, also es ist ein ähnlich empfunden, oder? Du hättest gerne mit diesen Leuten geredet, aber es ist gar nicht möglich gewesen.
Mhm. Ich finde eben das, was du jetzt gerade geschildert hast, Manu, tatsächlich ein Rechtsproblem. Und ich glaube, das bezieht sich gar nicht nur auf die Uni.
Okay.
Also ich habe jetzt dort eher sogar die Uni noch als Ort erlebt, wo man sehr offen kann über das reden, in Seminar oder so. Mhm. Wo auch verschiedene Perspektiven wirklich gehört werden. Natürlich bekommt man nicht für alles Achtung, wo man sagt. Das ist klar, aber das ist, glaube ich, so, wie das Leben ist. Aber ich glaube, dass es in der Gesellschaft so eine Art Mainstream gibt, wo jetzt zwischen den beiden Polen, die du aufgezählt hast, also quasi zwischen denen, die extra Spruch regeln und ich mache das Gänsefüßchen, oder? Brechen, also so Deutschrap, weißt du, und solche Sachen, wo man gerade extra immer das transgressive Moment braucht, oder? Dort, und die nicht korrekt sind und nicht fair sind. Und auf der anderen Seite so das, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich da, aber in einem Umfeld, wo ich einfach vom einen Fettnäpfchen ins nächste trampe, weil ich es einfach gar nicht richtig machen kann. Mhm. Und ich glaube, dort dazwischen gibt es so eine grosse Masse von Leuten, die eigentlich denken, ich mache jetzt mal ein paar Beispiele, oder? Die eigentlich denken, ja, also kann ja schon sein, dass sie mal ein, zwei Schwarze mehr kontrollieren, aber da werden sie auch ihre Erfahrungen damit haben. Warum sie das machen. Oder dass man sagt, mir ist das völlig egal, wenn Schwule heiraten, aber eigentlich finde ich nicht, dass die noch ein Kind bekommen sollten. Oder dass man irgendwie sagt, wenn das jetzt irgendwie Transsexuelle hilft, dass die sich operieren können, dann sollen sie das doch machen, was geht es mir an. Aber ich glaube schon, dass die nicht ganz normal sind. Und ich glaube, das ist ein grosser Teil von der Bevölkerung, die so tickt. Und ich glaube auch, es ist ein grosser Teil von der Bevölkerung, der findet, natürlich will ich Mohrenkopf sagen, natürlich lohne ich mir jetzt das nicht und die spinnen doch alle, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist mega, mega schade, weil nachher dann eigentlich wie, du hast einfach zwei Extrempole und in der Mitte einfach die grosse Masse, die etwas ändern könnte, die sich aber gar nicht berühren von dem, was dort passiert.
Ja.
Was man aber muss sagen ist, dass in den Jahrzehnten sich schon viel verändert. Also der Kontext verändert sich und plötzlich kannst du ja, also ich glaube, wenn man vor 40, 50 Jahren über das Wort Mohrenkopf geredet hat, wärst du auch angeschaut worden, wie du ausserirdisch warst, oder? Und jetzt dann ist die Frage, wie sieht es in 30, 40 Jahren aus, oder? Im Moment habe ich das Gefühl, man könnte überall ausrutschen.
Ja.
Und dann sagt man lieber nichts, als dass man Fehler macht.
Ja.
Ich
bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits kann ich verstehen, Leute, die von mir aus im Blick auf ihre sexuelle Orientierung oder im Blick auf ihre religiöse Zugehörigkeit oder Hautfarbe oder wie auch immer, wo ständig diskriminierende Erfahrungen gemacht haben, verletzende Erfahrungen gemacht haben, kann ich natürlich verstehen, dass die eine kurze Leine entwickeln und dann vielleicht auch sehr schnell explodieren oder mit Anschuldigungen oder so reagieren, wenn sie den Mut finden, um überhaupt aufzustehen. Oder? Und gleichzeitig denke ich, ohne eine gewisse jetzt, ich könnte jetzt ein ganz frommes Wort bringen und sagen, ohne eine gewisse Gnade im Umgang miteinander, glaube ich, funktioniert es auch nicht, oder? Ich habe mehrere Erfahrungen gemacht auf Besuch bei euch mit deiner Frau, genau in dieser Hinsicht, oder? Und das habe ich habe das mega cool gefunden, Franzi, also ich rede zum Stefan. Franzi hat mir ein paar Mal liebevoll scharfzüngig entgegnet, wenn ich irgendwo sie allzu selbstverständlich in so eine traditionelle Rolle eingeordnet habe.
Weißt du, wo du geklatscht hast und hast gesagt, sie können jetzt Bier bringen.
Das habe ich nie gemacht.
Das vierte Bier.
Das habe ich nie gemacht. Ich bin ja selber verheiratet. Oh, nein, das kannst du rausschneiden. Das habe ich
zum Thema Political Correct.
Nein, das habe ich nie gemacht. Aber ich habe doch einmal irgendwie einen Spruch gemacht von wegen Steuern zahlen und den Spruch so gemacht, dass wir vorausgesetzt ist, dass du die Steuern zahlst in diesem Haushalt. Und dann hat sie dann gesagt, du, ich zahle dann im Fall auch Steuern. Gell? Ja. Aber sie hat das irgendwie in einer Art und Weise, sie hat mich korrigiert, aber nicht irgendwie angepisst und irgendwie anschuldigend, sondern auf eine Art und Weise, wo es mir leicht gemacht hat, dann mich auch selber zu korrigieren und zu sagen, ja, natürlich, sorry, ich habe es nicht so gemeint, aber ich habe auch Grund, reflexive Einordnung in ein traditionelles Bild zu hinterfragen. Und das finde ich mega. Also ich finde das hilfreich, wenn so eine gewisse, wenn man einem anderen eine gewisse Spanne an Lernraum zugesteht.
Bis ich 10 war, hatte ich den italienischen Schulbesuch in Bern. Und ja, ich war einfach unter Italiener. Kann man nicht anders sagen, dann sind wir auf Italien gegangen. Und für mich ist Rassismus nie ein Thema gewesen, zum Beispiel. Und dann habe ich gemerkt, ab dem Moment, als ich zurückkam, als ich Deutsch lernen musste und Sprache, ich konnte nicht Deutsch reden und Sprache so zentral war, ab dem Moment habe ich mich irgendwie diskriminiert und ausgrenzt gefühlt gehabt. Ich war die gleiche Person gewesen, aber plötzlich aufgrund von dem. Und die Gefahr in so einem Moment ist, dass du alles interpretierst von dieser Perspektive oder von dieser Warte. Okay. Und das tut sich immer, ist so selbstreferenziell, es tut sich immer wie verstärken. Mhm. Und plötzlich erklärst du alles mit dem, also weil ich Italiener bin oder weil ich Cing bin und so weiter und so fort. Und ich glaube, manchmal merke ich, dass wenn du stark für etwas kämpfst, dass du dann alles mit dem interpretierst. Und die Gefahr ist, dass du dann auch überinterpretierst und Sachen erklären, die viel, viel eine einfachere Erklärung hätten. Oder? Mhm. Und plötzlich, also erst mit der Zeit, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich irgendwie Teil, also sprachlich, aber auch kulturell Teil von der Schweiz, sie plötzlich, jetzt kann sich wie ein bisschen aufgelöst. Mhm. Aber ob ich wirklich Rassismus empfunden habe, also, oder erlebt habe, wahrscheinlich, also weißt du, dass ich irgendwie nicht am Tisch können hocken oder so wie es mein Vater irgendwie erlebt hatte im Restaurant oder so.
Als so. Erste Generation.
Genau. Habe ich nicht so erlebt. Es war einfach viel subtiler gewesen und es war meine Interpretation gewesen, wo mitgespielt hat und wo das dort Grenzen sind. Also wenn fängt es an und wenn bist du, dass einfach mit dem locker kann umgehen und vielleicht auch mit einem Lächeln kann gewisse Sachen wie entschärfen. Mhm. Das wäre auch eine interessante Frage, ja, oder? Ja. Und ja.
Es hat sicher auch viel mit. Es hat natürlich auch viel mit dem Mut zu tun, so Sachen anzusprechen. Oder das heißt natürlich jetzt, wenn du das zum Beispiel als Kind oder als Jugendliche erlebst, die meisten haben natürlich dann irgendwo die Ressourcen nicht, um anstehen und zurückzufragen. Ja, sagst du das jetzt zu mir, weil meine Eltern nicht von da sind? Oder weißt du, das setzt ja einen hohen Grad an Selbstreflexion voraus und auch an Mut, irgendwie so Sachen anzusprechen. Das ist wahrscheinlich schwierig, oder?
Ich war viel emotionaler. Ich hätte es nicht rationalisieren können. Also ich hätte nicht dort einfach meine Emotionen, also ich bin einfach dann hässig geworden, oder? Und alles mit dem erklärt. Ich bin zum Beispiel aus dem Künitzer Schwimmbad rausgeschossen worden, weil ich mit Kollegen gespielt hatte. Also wir sind aus dem Turm gesprungen da und dann habe ich den Badmeister nass gemacht. Aber eigentlich, aber nicht ohne Absicht, wirklich ohne Absicht. Meine Kollegen gelacht. Und dann hat er gemeint, ich habe mit Absicht abgespritzt. Und ich konnte es nicht erklären. Sprachlich hatte ich keine Chance, um mich zu wehren. Dann habe ich mich genau rausgebracht. Mhm. Oder? Und ich dann habe ich so interpretiert, weil ich Italiener bin. Oder? Ja. Und das, eigentlich ist einfach ein Missverständnis. Und bloß, ja, sorry, ich will zwei lachen. Und du bist irgendwie abgesprungen. Ja. Also es ist nicht richtig nass geworden, aber ich Badhose ist ein bisschen nass geworden. Und ich kann ihm dann nicht erklären, dass meine Absicht, also dass es ohne Absicht gemacht hat. Ja. Und ich finde eben, das einseitige Interpretieren finde ich dann gefährlich, weil du kannst dann alles kann dann diskriminieren, alles kann rassistisch sein. Oder vieles kann rassistisch sein. Und
obwohl du natürlich nicht, also du kannst es nicht wissen, ob bei dem Badmeister jetzt irgendwie rassistische Ressentiments einen Grund gespielt haben. Das kannst du in dem Sinne nicht wissen.
Nein. Aber das so habe ich es interpretiert.
Aber wenn jetzt du das so erzählst, oder, dann habe ich mich so probiert zu erinnern, weißt, gibt es bei mir auch irgend so etwas? Und ich merke nachher relativ rasch, dass ich glaube einfach nie zu einer Gruppe habe gehört, die durch das, dass du dort dazugehörst, ausgeschlossen wird. Also das heisst, ich habe mir den Gedanken noch nie in meinem Leben gemacht, passiert mir jetzt das, weil ich weiss doch nicht, ich deutsche Vorfahren habe oder was auch immer. Oder? Das gibt es irgendwie in dem Fall nicht.
Mhm.
Und von dieser Perspektive her neige ich natürlich nachher dazu, Sachen relativ schnell so als Überempfindlichkeit zu deuten. Oder? Also ich würde sagen, hey, Luca, die hat dich nicht rausgeschossen, wie sie rassistisch sind. Du bist einfach ein kleiner Arsch gewesen, oder? Also weißt du, ein bisschen so, oder? Und gleichzeitig ist es aber für mich ganz wichtig, wie zu sehen, ja, ich war ja gar nie in der Situation gewesen, wo ich mir das auch können überlegen konnte, dass mir etwas passiert, weil ich genau mir dazugehöre oder nicht dazugehöre, oder? Ist das eigentlich bei dir, Manu? Also ich meine jetzt nicht irgendwie, wie du aus der Ostschweiz kommst.
aber das ist jetzt ohne Scheiß im Fall. Ich habe mir das auch überlegt, obwohl ich mich ganz sicher nicht in die gleiche Kategorie einordnen wie jetzt Leute, die wegen ihrer Hautfarbe oder so Diskriminierung erleben. Aber mich hat das auch schon genervt, jetzt nach 20 Jahren in der Region Basel, werde ich immer noch nachgeäfft als Ostschweizer, oder? Gibt es immer noch Leute, die es witzig finden, mich dann mit einem, meistens verwechselt es, weil die haben ja keine Ahnung, was ein St. Galler und ein Schaffhauser ist. Für einen Schaffhauser ist es eine Beleidigung, mit einem St. Galler zu verwechselt werden, oder? Aber das schnallen die gerne, machen sie
es macht einfach Ohren weh und
St. Galler, heb die Ballen und so. Ich bin gar nicht von St. Galler, ich bin von Schaffhauser und so. Aber das ist noch witzig, ich habe mir das auch überlegt, aufgrund vom Dialekt, habe ich ganz, ganz viel, seit Jahren ganz viele blöde Sprüche müssen ertragen und ich habe es nicht immer witzig gefunden. Oder? Okay. Aber ich will jetzt da nicht in eine Verfolgungsmentalität verfallen. Aber,
ich habe eigentlich natürlich etwas anderes gemeint, als in deinem Fall.
Das habe ich schon gedacht. Aber ich habe das schon auch erlebt, so Zugehörigkeit zu einer hochreligiösen, freikirchlichen Gruppe, wenn du das meinst, habe ich schon auch immer wieder als ein Faktor erlebt, wo ausschliessend gewirkt hat oder wo Anlass war zur Belustigung für blöde Sprüche und so. Ich weiss auch von verschiedenen Leuten, auch jetzt aus meiner Zeit als Pastor, wo sich zum Beispiel beworben haben um eine Wohnung gesucht haben und die Wohnung nicht bekommen haben, weil ihnen der Vermieter gesagt hat, ich habe ihren Namen gegoogelt und sie sind da irgendwie verbunden mit einer freikirchlichen Gruppe und wir möchten da keine Fundamentalisten im Haus. Und die hat sogar zwei oder dreimal nacheinander die Person das erlebt und das ist sogar nicht einmal legal oder so. Also das
Manu, jetzt möchte ich gerne etwas sagen, wo ich so genau jetzt eben aus der Warte vom Nicht-Diskriminierten würde zurück sagen. Wir sagen, ja, das ist hart, das tut mir natürlich leid für die Leute, aber es gibt doch einen grossen Unterschied, zum Beispiel zur Hautfarbe oder deinem St. Galler sein. Mhm. Nämlich, das ist, dass...
Ich bin Schaffhauser! Jesus!
Nein, aber weißt du, der Punkt, den ich meine?
Ja, ich spüre dich.
Also dir in St. Nein.
Das heißt, musst du nicht hören.
Die Ostschweizer. Das ist doch schlimm.
Die Ostschweizer.
Nein, aber das ist ja jetzt quasi Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe.
Ja.
Das ist ja irgendwie etwas, das du wählst. Dann gibt es ja andere Sachen, die wählst du nicht. Aber ist das aus der Innenperspektive, weißt du, von jemandem, der zu einer religiösen Gruppe gehört, ist das überhaupt so ein Unterschied? Oder würdest du sagen, nein, das ist eigentlich nicht etwas, was ich gewählt habe, im Sinn wie, ich lege jetzt geile Turnschuhe an oder so?
Ja, es ist sicher nicht gleich unfreiwillig wie Hautfarbe oder so. Aber es ist einer Weg etwas. Du wirst ja reingeboren in eine Familie, in eine bestimmte Tradition und drehst das vielleicht auch mit Überzeugung weiter. Aber wegen dem ist es ja gleich nicht so, dass das jetzt für die Diskriminierung rechtfertigen oder so. Oder dass man sagt, ja gut, das ist selber die Schuld. Er ist ja in dieser Gruppe, ist er selber die Schuld, wenn er wegen dem fertig gemacht wird. Oder ist jetzt halt, das wäre ja schwierig, oder? Also es gibt ja, du darfst dich ja auch aus freier Wahl zu einer Gruppe oder zu einer Minderheit zugehörig fühlen und es aufs Anrecht pochen, deswegen nicht diskriminiert zu werden, oder?
Dann, Manu, du kannst eine Runde Bier holen für uns und wir verabschieden uns von euch bis wieder in einer Woche. Dann ist der letzte Stammtisch vor der Ferien und dann ist ganz sicher Friederike wieder dabei. Bis dann, habt eine gute Zeit. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao zusammen. RevLab.